Radio Prag International. Nachrichten.
Havlíček tritt Posten als neuer Verkehrsminister an. Die USA protestieren offiziell gegen Einführung der Digitalsteuer in Tschechien. Petra Kvitová steht im Achtelfinale der Australian Open. Das Verkehrsministerium in Prag hat einen neuen Chef. Am Freitagmorgen wurde Vizepremier und Industrieminister Karel Havlíček durch Premier Andrej Babiš in dieses Amt eingeführt. Laut Aussage des Regierungschefs werde Havlíček beide Ministerposten bis zum Ende der Legislaturperiode besetzen. Havlíček trat damit die Nachfolge von Wladimír Kremlík an. Dieser war am Montag von Babiš in seinem Amt abberufen worden, weil er schwerwiegende Managementfehler bei der Auftragsvergabe zur Einführung der elektronischen Autobahnvignette gemacht habe. Vor Journalisten sagte der Premier, dass er im Zusammenhang mit dem Auftrag nun möglicherweise anders vorgehen würde, weil er früher über einige personelle Angelegenheiten dieser Sache nicht Bescheid wusste. Kremlík werde nicht als Staatssekretär im Ministerium weiterarbeiten, bemerkte Babiš. Ob er im Ministerium verbleibt, hängt laut dem Premier von Havlíček ab. Babiš wies die Vermutung zurück, dass das Verkehrsministerium mit dem Industrie- und Handelsministerium zusammengeschlossen wird. Die Vereinigten Staaten haben offiziell gegen die in Tschechien geplante Einführung einer Digitalsteuer protestiert. Das bestätigte Außenminister Tomáš Petříček am Donnerstag im tschechischen Fernsehen. Am Mittwoch hatte das Abgeordnetenhaus den Regierungsentwurf zur Steuer unterstützt. Demnach sollen alle großen Internetkonzerne, die einen globalen Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro haben, in Tschechien 7% ihrer Online-Erlöse versteuern. Dies würde vor allem Firmen wie Google, Facebook, Amazon oder Apple betreffen. Der tschechische Verband der örtlichen Selbstverwaltungen hat am Freitag ein weiteres Mal seinen Antipreis Fehltritt des Jahres vergeben. Die Wahl für den Preisträger des Jahres 2019 fiel auf das Ministerium für regionale Entwicklung. Dem Ministerium wird vorgeworfen, dass es eine völlige Umarbeitung des Baugesetzes vorgenommen habe, ohne sich dazu die Meinungen der Selbstverwaltungen einzuholen. Denn diese seien von den Veränderungen direkt betroffen. Daher sei ein Gesetz entstanden, das den lokalen Behörden die Arbeit in den nächsten Jahren merklich erschweren wird, sagte Verbandssprecher Lukáš Novák. Nach den Vorstellungen von Premier Andrej Babiš soll das neue Gesetz das Baurecht vereinfachen und die Bewilligung von Bauarbeiten beschleunigen. Seinen Wünschen nach soll das Gesetzpapier zum 1. Januar 2029 in Kraft treten. Tennisspielerin Petra Kvitová ist bei den Australian Open ins Achtelfinale des Damen-Einzel eingezogen. In ihrem dritten Turnierspiel hat die Tschechin am Freitag in Melbourne die Russin Jekaterina Alexandrova überzeugend in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:2 bezwungen. Die Begegnung dauerte nur knapp eine Stunde. In der Runde der besten 16 trifft die zweifache Wimbledon-Siegerin nun auf die Griechin Maria Sakkari. Von den tschechischen Starterinnen ist zudem noch die Weltranglisten-Zweite Karolina Plíšková im Rennen. Am Samstag wird die 27-Jährige in Runde 3 gegen die Russin Anastasia Pavlyuchenkova antreten. Eiskunstläufer Michal Březina hat bei der diesjährigen Europameisterschaft in Graz eine Medaille verpasst. Ein weiteres Mal zeigte er seine Inkonstanz bei großen internationalen Wettbewerben. Denn nach Rang 1 im Kursprogramm patzte er in der großen Kür am Donnerstag viel so noch auf den 7. Platz zurück. Damit wiederholte er seine Platzierung aus dem Vorjahr. Der Auftritt in Graz war Březinas 13. EM-Teilnahme. Seine beste Performance bot er 2013, als er mit Bronze seine bisher einzige Medaille gewann. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien übrigens wolkig bis bedeckt. Vereinzelt kommt es zu überfrierendem Sprühregen oder zu leichtem Schneefall. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis +2 °C. Bei stärkerer Sonnenanstrahlung können aber auch Werte bis zu 5 °C erreicht werden. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneibergová.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Programm von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Das Prager Museum für angewandte Kunst hat eine lange Vergangenheit. Derzeit ist dort eine Ausstellung über einen seiner Mitbegründer zu sehen. Wer dieser Herr war und welche Vorlieben er hatte, erfahren Sie in unserer Sendereihe Spaziergang durch Prag. Zuvor hören Sie eine neue Ausgabe unseres Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Und sie kommt doch. Das werden seit Donnerstag vermutlich viele Prager sagen, nachdem sie von einem aktuellen Beschluss ihrer Stadtvertreter erfahren haben. Mit einer Mehrheit der Stimmen im Magistrat wurde nämlich darüber entschieden, dass die Kopie einer ursprünglichen barocken Mariensäule wieder auf dem Altstädter Ring installiert wird. Weshalb diese Entscheidung auch für Widerspruch sorgte, darüber berichten wir in unserem ersten Beitrag. Und neue Hilfe für Ladakh. Das ist eine Region im Himalaya, in der der tschechische Umweltverband Brontosaurus sehr aktiv ist. Was er derzeit dort auf die Beine stellt, erfahren Sie in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich in unserem Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Auf dem Altstädter Ring in Prag darf eine neue Mariensäule aufgestellt werden. Die Vertreter der Stadt haben am Donnerstag einem entsprechenden Vorhaben zugestimmt. Maketa Kachlikova weiß mehr.
Die Mariensäule hat viele Anhänger und Gegner. Die einen halten sie für ein Mahnmal, das an die aufopferungsvolle Verteidigung Prags im Dreißigjährigen Krieg erinnert. Die anderen sehen in ihr ein Symbol der erzwungenen Rekatholisierung der protestantischen böhmischen Länder und der Herrschaft der Habsburger hierzulande. Genau deswegen wurde die ursprüngliche barocke Mariensäule unmittelbar nach der Gründung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 von einer empörten Menschenmasse zerstört. Seit den 1990er Jahren wird darüber gestritten, ob eine Kopie der Säule auf dem Altstädter Ring aufgestellt werden soll. Bei einer erneuten Abstimmung im Magistrat hat die Mehrheit der Stadtvertreter am Donnerstag für eine solche Replik im Prager Zentrum grünes Licht gegeben. Damit wurde eine frühere Entscheidung der Stadt aus dem Jahr 2017 widerrufen. Vorgelegt wurde der Vorschlag vom Christdemokraten Jan Wolf, der sich seit längerem dafür einsetzt, sowie von Stadträten der Partei Top 09. Wolf sagte dazu gegenüber dem tschechischen Rundfunk:
Nun muss die Baugenehmigung verlängert werden. Danach kann die Säule binnen 6 Monaten aufgestellt werden. Ich nehme an, dass sie noch in diesem Jahr an ihrem Ort stehen wird.
Gegen den Plan waren die Piraten und einige Stadtvertreter vom Bündnis Praha Sobě. Oberbürgermeister Zdeněk Hřib von der Piratenpartei lehnt die Wiederaufstellung ab. Die Säule symbolisiere gewissermaßen die religiöse Intoleranz und zudem sei die Replik auch künstlerisch umstritten.
Laut der Meinung von Historikern handelt es sich nicht um eine Kopie, sondern um eine Nachahmung des historischen Denkmals. Deswegen ist es kein Denkmal und kann dies auch nie sein.
Die Replik des Barockkunstwerks stammt vom Bildhauer Petr Váňa. Er hat seit 2008 daran gearbeitet und bereits im vergangenen Sommer Teile der Replik per Schiff nach Prag gebracht. Damals wurde ihm das Aufstellen der Statue auf dem Altstädter Ring jedoch aufgrund des alten Magistratsbeschlusses untersagt.
Der Großteil meines Werks ist derzeit auf einem Schiff auf der Moldau gelagert. Es sind 60 Tonnen Stein. Ein Teil befindet sich noch in meinem Atelier. Alles ist vorbereitet. Ich freue mich, dass ich meine Arbeit nun vollenden kann.
Maketa Kachlikova berichtete über ein neues Vorhaben der Stadt Prag. Vorhaben ganz anderen Ausmaßes setzt auch immer wieder der tschechische Umweltverband Brontosaurus in die Tat um. Und das weltweit. Die Region Ladakh im Nordwesten Indiens liegt mitten im Himalaya. Sie wird auch Klein-Tibet genannt. Dort engagiert sich der Verband im Ort Malbek. Vor einigen Jahren brachte er den Kindern des Dorfes das Eishockeyspielen bei. Der ehemalige NHL-Superstar Dominik Hašek etwa gehörte zu den Freiwilligen, die den tschechischen Nationalsport dort unterrichtet haben. Nun starten die Brontosaurier ein neues Projekt. Mehr darüber von Till Janser.
Gorge!
Mit einem Video wirbt Brontosaurus für das neue Projekt. Der kleine junge Dorji und die anderen Kinder aus dem Ort Malbech nerven die Erwachsenen. In der Küche, an der Gebetsmühle oder im Stall, überall machen sie Experimente in Physik und Chemie. Der lustige Spot hat einen ernsten Hintergrund. Malbech hat zwar durch die Hilfe aus Tschechien seit einiger Zeit eine funktionierende Schule, aber in manchen Bereichen fehlt es noch. Da sich auch diese eigentlich entlegene Gegend immer mehr globalisiert, wollen die Brontosaurier den Unterricht in den Naturwissenschaften stärken. Jiří Sáze leitet die Projekte des Umweltverbandes im Himalaya. Gegenüber Radio Prag International schilderte er die örtlichen Rahmenbedingungen.
Das Dorf liegt auf 3500 Metern Höhe über dem Meer. In der Gegend dort leben etwa 3500 Menschen. Malbech ist das erste buddhistische Dorf, in das man kommt, wenn man aus dem muslimischen Kaschmir nach Klein-Tibet fährt. Für die Menschen dort bedeutet die Schulbildung, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Diese können dann einen für sie interessanten Beruf ergreifen.
Die Schule im eigenen Dorf bedeutet auch, dass die Kinder nicht mehr in die weit entfernte Provinzhauptstadt Leh müssen. Dorthin sind es 5 Stunden Fahrt mit dem Auto. Es ist im Übrigen eine Privatschule, für die gezahlt werden muss. Laut Jiří Sáze ist das aber in der Gegend nichts Ungewöhnliches, denn die staatlichen Ausbildungsstätten gelten als ineffektiv. Und die 900 Rupien brächten die Eltern gerne auf, wie der Projektleiter sagt. Und was soll das neue Projekt nun bringen?
Der Schritt nach vorn wird sein, dass die Schüler spezialisierte Klassenräume für den Chemie-, Physik- und Biologieunterricht erhalten, sowie für den Bereich IT. Diese Fächer werden zwar auch jetzt schon dort unterrichtet, aber nur sehr oberflächlich. Sie brauchen vor allem die ganzen Apparaturen und die Lehrer müssen ebenfalls geschult werden. Das Ziel soll sein, dass die Kinder eine Vorstellung davon bekommen, wie sie das Wissen in ihrem Alltag einsetzen können.
Brontosaurus nennt auf seiner Website dazu auch ein Beispiel. Die meisten Familien in der Gegend würden ihr eigenes Haus bauen, das aber mittlerweile auch aus Beton. Daraus entstünden abenteuerliche Konstrukte, bei denen Architekten aus dem Westen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Um solche Dinge zu vermeiden, bräuchte es bei den Einwohnern der Region ein Grundverständnis in Naturwissenschaften, meinen Jiří Sáze und seine Mitarbeiter. Im August soll die Schule in Malbech entsprechend ausgerüstet werden. Brontosaurus wirbt dazu gerade Freiwillige an, die 2 Wochen lang in dem tibetischen Dorf verbringen. Außerdem kann man spenden, so etwa konkrete Gegenstände. Das reicht von einer Petrischale bis hin zu einem Binokularmikroskop. Und ab September sollen dann die Lehrer vor Ort geschult werden.
Das war ein Beitrag von Talianze über ein neues Projekt des Umweltverbandes Brontosaurus im Himalaya. So jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Auch in der heutigen Ausgabe geht es um das Backen. Die tschechische Sprache findet nämlich in diesem Bereich so manche interessante Formulierung. Hören Sie dazu eine neue Lektion. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová.
Ein typisch böhmisches Backwerk ist die Buchtel.
Buchta.
Es handelt sich um einen Würfel aus Hefeteig mit einer Füllung. Doch als
Buchta
kann man auch eine Frau bezeichnen. Es klingt zwar ein bisschen grob, ist aber meist nicht böse gemeint. Wenn man aber über jemanden sagt, er sitze wie eine Buchtel da,
sedí jako buchta,
dann ist dies allerdings abwertend. Denn es bedeutet, dass man teilnahmslos und ohne Interesse am Geschehen dasitzt. Ein muskulöser Bauch ist für viele das i-Tüpfelchen eines durchtrainierten Körpers. Wenn die Muskeln dort also gut ausgebildet sind, hat man im Deutschen einen Waschbrettbauch. Im Tschechischen nennt man den Waschbrettbauch jedoch eine Backform mit Buchteln.
Pekáčbuchet.
Ein weiteres traditionelles Gebäck ist der Napfkuchen oder Gugelhupf.
Babovka.
Mit dem Wort bezeichnet man im Tschechischen auch die Sandform bzw. den Sandkuchen, den die Kinder auf dem Spielplatz produzieren.
Dělat bábovky.
Aber als
Bábovka
bezeichnet man zudem einen schwachen, feigen bzw. faulen Menschen. Einen solchen fordert man etwa auf, sei kein Gugelhupf.
Nebuď bábovka.
Ohne Fleiß kein Preis, pflegt man auf Deutsch zu sagen. Eines der bekanntesten tschechischen Sprichwörter, mit dem derselbe Inhalt ausgedrückt wird, lautet: Ohne Arbeit keine Kuchen.
Bez práce nejsou koláče.
Der eine mag Mädchen, der andere Krapfen.
Někdo má rád holky, jiný vdolky.
So lautet ein weiteres tschechisches Sprichwort, das von der süßen Küche inspiriert ist. Und damit soll gesagt werden, dass die Geschmäcker der Menschen unterschiedlich sind. Den Höhepunkt von etwas im Sinne des Sahnehäubchens bezeichnet man wiederum als Kirsche auf der Torte.
Třešinka na dortu.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit unser Sprachkurs, in dem wir heute ein weiteres Mal das Thema Backen behandelt haben. Kommen wir nun aber zu unserer Sendereihe für heute. Wojtech, Lana, der Jüngere, war nicht nur ein Großunternehmer, sondern auch ein passionierter Kunstsammler und Mäzen. Er gehört zu den Mitbegründern des Prager Museums für angewandte Kunst. Im Museum wurde vor kurzem eine Ausstellung geöffnet, die an den Kunstmäzen erinnert. Mehr erfahren Sie im folgenden Spaziergang durch Prag, von Martina Schneiberger.
Spaziergang durch Prag. Es war die damalige Handels- und Gewerbekammer, die sich verdient machte um die Entstehung des Kunstgewerbemuseums in Prag. 1875 eröffnete sie eine kleine Dauerausstellung von handgemachten Gegenständen im Palast Platis in der damaligen Ferdinandstraße. Man wollte, dass in der damaligen Zeit der Industrialisierung das Wissen von den traditionellen Fertigungsweisen nicht verloren geht. Als der Handelskammer dann Räumlichkeiten im neu eröffneten Musiktempel Rudolfinum zur Verfügung gestellt wurden, konnte das Museum auch tatsächlich gegründet werden. Dazu kam es im Februar 1885. Den Anfang machte eine erste Ausstellung. Ein Jahr später kamen eine Dauerausstellung und anschließend eine Bibliothek und ein Studiensaal hinzu. In den Jahren 1897 und 1898 wurde ein eigenes Museumsgebäude erbaut, im Stil der französischen Neorenaissance. Den Entwurf lieferte der renommierte Architekt Josef Schulz. Das Gebäude entstand auf einem Grundstück direkt neben dem alten jüdischen Friedhof. Im Jahre 1900 zog das Museum dorthin um. Der größte Mäzen war damals Wojtech Lana der Jüngere. Hanna Königsmarková leitet heute das Kunstgewerbemuseum.
Sein Vater war in den Ritterstand erhoben worden für die Verdienste um den Aufbau der Wirtschaft in Österreich-Ungarn. Lana war nicht nur ein sehr fähiger Unternehmer, sondern er hatte ein Feingefühl für die Kunst sowie für die Bedeutung des Handwerks. Dies war eine typische Reaktion auf die industrielle Revolution. In England führte sie zur Entstehung eines Museums für Kunst und Industrie in London. Lana hatte Verständnis dafür, weil er viel durch die Welt reiste. Zuerst wurde er von seinem Vater beauftragt, Handelsreisen zu unternehmen. Später unternahm er aus eigenem Interesse viele Reisen. Immer verknüpfte er seine Fahrten mit Galeriebesuchen. Er besuchte auch Antiquitätenmärkte. Lana machte keinen Unterschied zwischen der sozusagen hohen Kunst und der einfachen Kunst, wie dies bis heute oft geschieht.
Lana war ein begeisterter Kunstsammler. Unter anderem besaß er wertvolle Grafiken von Albrecht Dürer. Aber er interessierte sich auch für Entwürfe von weniger bekannten Künstlern. Er habe erkannt, dass diese als Vorlage für Verzierungen und Gestaltung von Keramik, Glas oder von Büchern gedient hatten, erzählt die Museumsleiterin.
Dies entsprach bereits der Tätigkeit von Museen. Lana sagte über sich selbst, ich bin mein eigener Kustos. Das heißt im heutigen Sinne etwa, ich bin mein eigener Kurator. Auf diese Weise baute er seine Sammlungen auf. Diese wurden im Palais Lana in der Straße Hebernska aufbewahrt. Das Gebäude ließ sein Vater gegenüber dem Bahnhof Mitte bauen. Den Bahnhof hat übrigens auch die Firma Lana errichtet.
Lana sammelte die Kunstgegenstände nicht nur für sich, vielmehr wollte er sie für die Zukunft erhalten. Darum konnte er sich auch für die Idee eines Kunstgewerbemuseums begeistern.
Lana war unter anderem Verwaltungsmitglied des Museums für Kunst und Industrie in Wien. Er hielt aber auch Prag für einen geeigneten Standort für ein Museum dieser Art. Lana sammelte gezielt Gegenstände, die er für wichtig hielt. Dem neu entstandenen Prager Museum schenkte er unter anderem seine Glassammlung, die etwa 1000 Gegenstände umfasste. Aus Lanas Sammlung stammen aber auch noch viele weitere Gegenstände, die der heutigen Museumssammlung zugrunde liegen. So planen wir bald eine Ausstellung von Hinterglasmalerei. Und der Großteil der wertvollsten und ältesten Stücke, die aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen, gehörte zur Sammlung von Lana. Ohne sein Zutun wäre unser Museum nicht so, wie es ist.
Wojciech Lana war jahrelang auch Verwaltungsratsvorsitzender des Prager Museums für angewandte Kunst. Den ersten Leitern der Institution stand er zudem beratend zur Seite. Mit der neuesten Ausstellung will das Museum an seine Verdienste erinnern. Philipp Mittlich ist Kurator der Schau.
Wojciech Ritter Lana war Unternehmer, Mäzen und Kunstsammler. Er war zweifelsohne hierzulande eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts in allen diesen Bereichen. Das Museum hatte das Glück, dass er an der Gründung beteiligt war. Mit seinen Kenntnissen und seiner Sammlerleidenschaft sorgte Lana dafür, dass das Museum nach seiner Entstehung im Jahr 1885 die Fundamente für seine Sammlung schrittweise zusammentragen konnte.
Lana sammelte ab 1860 Gegenstände aus allen Bereichen des Kunstgewerbes. Diese Dinge wurden damals als Antiquitäten bezeichnet. Laut dem Kurator wurde ihnen aber keinerlei künstlerische Bedeutung beigemessen.
Lana konzentrierte sich vor allem auf Glas, Keramik sowie Gegenstände aus Zinn und Eisen. In seinen Sammlungen befanden sich aber auch Grafiken und Gemälde. Die Ausstellung haben wir anlässlich des 110. Todestags des Mäzens zusammengestellt. Gezeigt werden Beispiele aus seiner Sammlung aus Glas, Keramik und Zinn.
Das Kunstgewerbemuseum, oder wie es heute eher genannt wird, das Museum für angewandte Kunst, hat heute einen Fundus von mehr als 1 Million Gegenständen. Dabei wird eine Zeit von der Antike bis in die Gegenwart umspannt. Die Glassammlung ist weltweit eine der wertvollsten ihrer Art. An die Familie Lana erinnern Prag im Übrigen 2 beachtenswerte Gebäude. Das Palais Lana ließ Adalbert Lana der Ältere zu Ende der 1850er Jahre im neogotischen Stil bauen. Dieses Gebäude, das heute als Kulturdenkmal gilt, steht an der Ecke der Straßen Hebernska und Havlíčkova gegenüber dem Masaryk-Bahnhof. Im Prager Stadtteil Bubeneč befindet sich zudem die Villa Lana. Diese ließ Wojciech Lana der Jüngere 1872 im Neorenaissance-Stil bauen. Das Haus diente als Sommersitz. Es befindet sich nahe dem Stromovka Park. Die Fresken, mit denen die Fassade geschmückt ist, schuf der Maler Viktor Barvicius nach Entwürfen seines berühmten Kollegen Josef Mahnes. Verwaltet wird die historische Villa heute von der Akademie der Wissenschaften. Im Haus befindet sich eine Dauerausstellung aus dem Werk des tschechischen Grafikers Oldřich Kulhánek. Thank you.
Die Ausstellung mit dem Titel Wojtech Lanner, der Mäzen des Museums, läuft noch bis 31. März im Museum für angewandte Kunst. Die Öffnungszeiten sind täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr, am Dienstag bis 20 Uhr. Und mit dieser Information sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Besuchen können Sie uns aber ständig auch via Facebook oder im Internet. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.